Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptiste Vianney, geschrieben worden von Dr. Francis Trochu und das in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.
P. Gole, der Gründer, suchte die schwungvolle Begeisterung seines Bewerbers zu dämpfen. Er ist die Klugheit in Person. Gewiss würde er in seine der heiligen Jungfrau geweihten Kongregation, der sie nur zu gern einen Priester aufnimmt, der sie als Königin in seinem Herzen trägt. Aber werden nicht die Wallfahrten nach Ars, das so viele Menschen in die Nähe des Heiligen zog, zunichte, wenn der Gottesmann sich ins Kloster begab? Bleiben Sie, wo Sie sind, legte ihm der Pater wiederholt nahe, denn dort tun sie viel mehr Gutes. Nur den wiederholten, inständigen Bitten Vianneys gab der Obere schließlich nach. Der Mensch denkt wie vor 10 Jahren, ergreift der Pfarrer in der Nacht vom 4. auf den 5. September erneut die Flucht. Er geht zu Fuß, ohne an sein Alter, seine Schwäche, den allzu weiten Weg zu denken. Eine der Leiterinnen der Providence, Marie Filia, soll ihn bis Lyon begleiten. Dort wird er seinen Schwager besuchen. Ein Wagen erwartet ihn, um ihn ins Kloster zu bringen. Aber dieser ganz schöne Plan geht schon bei der Abreise in die Brüche. Der Pfarrer hatte das Pech, sein Geheimnis 2 ganz sicheren Personen anzuvertrauen, die nichts Eiligeres zu tun hatten, als es zu verraten. Er glaubte, ohne Wissen anderer zu entkommen. Und als er, 300 Meter von seiner Kirche entfernt, auf der engen Brücke ankommt, die sich über den Bach von Fontblanc spannt, hört er Schritte und die Rufe vieler Menschen auf sich zukommen. Jemand nimmt ihm sein Brevier weg. Er kehrt um und holt sich in seinem Pfarrhof ein anderes. Als er damit die Stiege des Pfarrhofs herunterkam, zeigte M. Docanier seine Hilfskraft auf ein Bildnis Davis, das an der Wand hing, das man übrigens noch sehen kann. Lassen wir uns den Zwischenfall von dem jungen Priester berichten. »Herr Pfarrer«, rief ich aus mit festem Ton, »sehen Sie, Magister Davy, der Ihnen vom Himmel aus große Augen macht? Man muss den Willen seines Bischofs das ganze Leben achten, mehr noch nach seinem Tode. Bedenken Sie, was er Ihnen vor 10 Jahren sagte. Bestürzt ob dieser Anrede, antwortete er mit der Naivität eines Kindes, das von seinem Vater ausgezankt wird. Er wird mich nicht schimpfen, er weiß, wie notwendig es für mich ist, mein armes Leben zu beweinen, und ohne weiter auf mich hören zu wollen, ging er die Treppe hinab. Trotzdem hatte die Unterredung eingeschlagen, von diesem Augenblick an erschien er unentschlossen wie im Fieber. Der Baron von Garay, der gerade dazu kam, fand ihn fassungslos, traurigen, beinahe finsteren Angesichts. Er kehrt zur Kirche zurück, geht in seinen Beichtstuhl. Leb wohl, Trappistenkloster. Es ist endgültig vorbei. Als am darauffolgenden Tag der Generalvikar von Belle erschien, um ihm nochmals zu bestätigen, dass der Bischof ihn der Diözese erhalten wolle, hatte er, wie ein Zeuge berichtet, seine Ruhe und volle Hingabe auf den Willen Gottes wiedergefunden, der im Willen seines Bischofs zum Ausdruck kam. Aber am 20. Juli 1859, 14 Tage vor seinem Tode, bittet er Magister de Langalerie, der ihn besuchen kam, um die Gunst, sich in eine Einsamkeit zurückziehen zu dürfen, um sein armes Leben in einem Winkel zu beweinen. Verbarg sich vielleicht hinter diesem ungestümen Wunsch nach Einsamkeit eine tückische Versuchung, die der Pfarrer von Ars ohne Zweifel spielend entlarvt hätte, wäre es um einen anderen gegangen? Ein einziger Fall macht dies deutlich. ein Priester aus dem Jura M. Cornu, der zukünftige Oberer des kleinen Seminars, zu Nozeroy, kam zu Vianney, um zu beichten. Nachdem er die Lossprechung erhalten hatte, stellte er dem Heiligen die Frage: Mein Vater, darf ich das Verlangen nach dem Ordensleben, das ich schon seit meinem zweiten Seminarjahr, also seit fast 20 Jahren, so lebhaft empfinde, in mir nähren? Ja, mein Freund, dieser Gedanke kommt von Gott und Sie sollten ihn lebendig in sich erhalten. In diesem Falle werden Sie mir gestatten, meinen Posten als Lehrer aufzugeben und in einen religiösen Orden einzutreten. In welchen bitte? Nicht so schnell, bleiben Sie, wo Sie sind. Sehen Sie, der liebe Gott schickt zuweilen Wünsche, deren Verwirklichung er auf dieser Welt niemals verlangt. Dachte der Pfarrer von Ars nicht daran, eine sehr kluge Weisung auf seinen eigenen Fall anzuwenden? Und doch, dieser Zug zum Kloster, der Wunsch nach größerer Vollkommenheit, kam von Gott. Wer könnte daran zweifeln? Der Satan aber weiß, dass die Veränderung einer Lebensstellung nicht notwendigerweise eine Veränderung dieses Lebens selbst und seinen Aufstieg zu dem erträumten Ideal bedeuten. Der Fürst der Finsternis, der im Dunkeln nur allzu klar sieht, wollte den Heiligen von Ars seinem apostolischen Amt entreißen, da es nicht gelang, ihn durch innere Versuchungen und durch äußere Verfolgungen daraus zu vertreiben, spielte er seine letzte Karte aus. Weil er ihn nicht dazu brachte, Ars besiegt und entmutigt aufzugeben, sollte er es im Hochgefühl des Glückes und der Begeisterung verlassen, einen Wunschtraum auf den Fersen. Gott aber ließ alles an seinem Platz. Der Heilige wollte einzig und allein dem betrachtenden Leben obliegen, aber dies war nicht nach dem Willen Gottes. Übrigens hat dieser hartnäckige Wunsch, anderswo ein anderes Leben zu führen, diese ganze von Sehnsucht nach Gott erfüllte Seele nur noch zu einer vollkommeneren Loslösung geführt. Geschieht es nicht hauptsächlich zu dem Zweck, dass der gute Gott Wünsche eingibt, der Verwirklichung er auf dieser Welt niemals fordert? Zu den Gipfeln des Friedens. Gott schenkt keine trügerischen Gaben, wenn Jesus in seiner wunderbaren Abschiedsrede im Abendmahlsaal zu seinen Aposteln sagt: Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Dann dürfen wir daraus schließen, dass dieser Friede, der Friede Christi, eine Wirklichkeit ist und kein Fantasiegebilde. Und in der Tat, wie viele Seelen hatten das Glück, diesen Frieden in seiner ganzen Fülle zu genießen? Die Apostel Jesu waren nicht die einzigen, die ihn empfingen, diesen Frieden, den die Welt voll des Truges und der Unrast nicht zu geben vermag, der nach Paulus jedes Gefühl übersteigt und eine Seele mit der Fülle der Freude beglücken kann. Der Friede Christi ist eine Frucht der heiligmachenden Gnade und erwächst aus der Vereinigung mit Gott. Die heiligsten Seelen sind es, die allem Anschein zum Trotz den tiefsten Frieden genießen. Sie wissen nichts von den Qualen und der Eifersucht, des Ehrgeizes, der unerfüllten Wünsche. Wenn sie geprüft werden, wissen sie, wer sie prüft, und daher segnen sie die Prüfung. Man mag sie übersehen, missverstehen, beleidigen, verleumden, was liegt ihnen daran? Sie ruhen im Frieden Gottes, wenn sich diese Seelen, wie die heilige Katharina von Siena sagt, über die Fehler der Nächsten betrüben, bleiben sie doch glücklich in der Liebe, die sie besitzen. Dennoch gelangten die Heiligen auf diesem Gipfel des Friedens nicht ohne Anstrengung und Mühe. Zum Beweis diene unser Pfarrer von Ars. Von außerordentlicher Empfindsamkeit litt er schwerstens unter gewissen infamen Verdächtigungen. Die menschliche Natur wehrte sich, man musste sie zügeln, dann wieder ließ es Gott durch eine ganz persönliche, schmerzliche Prüfung zu, dass ihm, war, als würde er in dunkler Nacht auf einem sternenlosen Meer umhergeworfen. 8 Monate lang, wahrscheinlich vor 1830, erzählt einer der Zeugen seines Lebens, litt er in solchem Maße an seinem eigenen Elend, dass er nahe daran war, jede Hoffnung aufzugeben. Die Furcht vor dem strafgerichteten Gottes begann ihn zu martern. 20 Jahre lang erfasste ihn immer wieder ein Schauder bei dem Gedanken, verdammt zu sein. Mein Gott, rief er aus, wenn ihn der finstere Schatten streifte, lass mich leiden, so viel du willst, nur bewahre mich vor der Hölle. 10 Jahre nach dem Tode des heiligen Pfarrers erinnerte sich Kat Lasagne an den Ausdruck des Entsetzens, der in dieser Klage laut wurde. Diese Prüfung ließ allmählich von ihm ab. Er begann, wie ein alter Bauer von Ars bezeugt, so sehr auf die Gnade Gottes zu vertrauen, dass er gegen Ende seines Lebens des Öfteren sagte, es bedarf einer geringeren Mühe, seine Seele zu retten, als verdammt zu werden. Er machte die beglückende Erfahrung, dass der göttliche Friede auf den gleichen Gipfeln wohnt wie die Tugend, die im Kampf erstarkt. Durch einen entscheidenden Sieg konnte sie in einer heiligen Seele zum Dauerzustand werden. Auf dieselbe Weise gelangt man zu den Gipfeln des Friedens, wie aber auf dieser Welt, infolge der Erbsünde keine absolut vollkommene Tugend möglich ist, so gibt es auch keine Ruhe ohne Schatten. Ein solch erhabener Friede ist das Los der Unsterblichkeit. Die befriedete Seele bewohnt den Gipfel im Lichte, aber nur wenig tiefer liegt das Gebiet der Nebel und der Stürme. Es ist nicht unmöglich, dass zuweilen der Nebel sie streift und das Toben des Sturmes bis zu ihr dringe. Eine gottliebende Seele ist erfüllt von der Sorge um die Interessen Gottes. Sie ist bestrebt, ihre ganze Kraft dafür einzusetzen, dass er besser erkannt und inniger geliebt werde, der ihr einziger Gedanke und ihre einzige Liebe ist. Sie möchte seinen Willen in vollkommener Weise erfüllen, aber nicht immer begreift sie die Absichten Gottes. Noch gelingt es ihr, ihm jene Anerkennung und Liebe zu erwirken, wie ihr Herz dies ersehnt. Das kann ein Anlass zu Unruhe und Besorgnis sein, aber dies sind eben jene Nebelschwaden, die um die höchsten Gipfel lagen. Diesen Frieden heiliger Seelen hat der Pfarrer gekostet, ohne indes seiner ganzen Süßigkeit, Teilhaftigkeit zu werden. Die großen Mystiker von Edem, im Kloster verborgen, von Einsamkeit umgeben, erfreuten sich dessen ohne Zweifel in höherem Maße als dieser Priester, der ständig von Menschenmengen umlagert wurde. Wir hörten ihn vergeblich nach einem verborgenen Leben seufzen, indem er nach Herzenslust beten und sich den Freuden der Betrachtung hätte widmen können. Wodurch wird das religiöse Leben so verdienstvoll? Durch den fortwährenden Verzicht, diesen Tod des eigenen Ich? Oft habe ich mir gedacht, dass ein Angestellter, der seine Pflichten erfüllt und nur den Willen seines Herrn kennt, Gott angenehmer sein kann als ein Ordensmann, der seine Regel zu beobachten hat. In der Welt findet man jeden Augenblick Gelegenheit, auf seinen Willen zu verzichten, einen Besuch unterlassen, ein Liebeswerk ausführen, das keine Freude macht. 2 Minuten später zu Bett gehen, 2 Minuten früher aufstehen. Ich habe solch schöne Seelen kennengelernt, die keinen eigenen Willen mehr hatten und sich selbst ganz erstorben waren. Auf diese Weise gelangt man zur Heiligkeit. Wenn man erst einmal mit diesem Leben der Entsagung begonnen hat, dann läuft es von selber weiter und diese Tugend besitzen heißt alles besitzen. Indes überfluteten unerhörte Tröstungen die Seele unseres Pfarrers. Seine Messe glich einer Ekstase. Nachdem die Hölle vor der steten Heiterkeit des Heiligen den Rückzug hatte antreten müssen, stieg der Himmel zu ihm herab. Die heilige Jungfrau und die heilige Philomena stärkten ihn inmitten seiner Mühsal und seiner Bußübungen. Mit seinem erleuchteten Blick durchdrang er nicht nur die menschlichen Seelen mit ihren Tugenden und Lasten, sondern auch den Himmel mit seiner Seligkeit, das Fegfeuer mit seinen durch die Hoffnung gemilderten Qualen. Während er in der Kirche das Abendgebet sprach, sah man einen Glorienschein sein weißes Haupt umrahmen. Wenn er den Akt der Liebe sprach, wurde er von unsichtbaren Händen emporgehoben. In der Tat war seine Seele, die bis zur vollkommenen Selbstvergessenheit mit Gott vereint war, nicht mehr von dieser Welt. Der Mensch im Heiligen. Die Stunde war gekommen, in der sie den alten Adam, diesen Kadaver, verlassen sollte, dem sie so viel Arbeit und so viele Leiden aufgezwungen hatte. 16 Jahre vor diesem Zeitpunkt glaubte man ihm schon dem Tode nahe. Eine schwere Krankheit hatte diesen Riesen Gottes niedergestreckt. Es war im Mai 1843, da hatte er sich im Geiste bereits zu den Füßen seines Richters gesehen. Und er, den man allüberall den Heiligen nannte, der Priester, der 15 Jahre von der Gnade getragen, Wunder wirkte, wurde von der Angst ergriffen. Sterben? Ich möchte doch leben, seufzte er, um meine Sünden zu beweinen und ein wenig Gutes zu tun. Jetzt aber, da er sich dem Ende nahte, vermochte der Tod ihn nicht mehr zu erschrecken. Zur Zeit meiner ersten Erkrankung, sagte er mit rührender Einfalt zu einem seiner Pfarrkinder, war noch etwas in mir, das mich verwirrte. Jetzt fürchte ich nichts mehr. Er stellte dieses Wort unter Beweis im Augenblick des Todes, in dem der Mensch offenbart, was er ist. Er verlor seine heitere Ruhe, auch nicht einen Augenblick lang. Sein Beichtvater Louis Beau, Pfarrer von Jassens, der am Morgen des 26. Juli 1859 zu ihm geeilt war, blieb bis zur letzten Stunde bei ihm. M. Beau hat während des Heiligsprechungsprozesses kostbare Zeugenaussagen über das Ende seines erhabenen Beichtkindes niedergelegt. So berichtet er, dass der Pfarrer sich während der ganzen Dauer seiner letzten Krankheit in tiefer Sammlung befand, die einer Art Ekstase glich. Er schien nicht zu leiden. Völlige Ruhe hatte sich über sein Antlitz gebreitet. Bis zum letzten Augenblick war er bei klarem Bewusstsein. Voll des Friedens schien er als außerordentlichen Lohn die Köstlichkeiten des Todes zu genießen, über die er, wie er einmal erklärte, gern ein Buch geschrieben hätte. Zwar hat er dieses Buch nicht verfassen können, aber er hat es gelebt und er genoss sozusagen die linienweißen Blätter dieses Buches, auf denen die Lichtreflexe der Ewigkeit spielten. In der heiligen Wegzehrung empfing er den letzten Besuch seines geliebten Christus in diesem Tal der Tränen. Wie sehr hatte ihn doch dessen Gegenwart entzückt. Sein einziges Bedauern war, dass es für ihn nun keine Eucharistie mehr gab. Er weinte, als die Kirchenglocken zum Versehgang läuteten. Aus den vorhandenen Dokumenten ist nicht ersichtlich, ob ihm sein Beichtvater vor dem Empfang der Heiligen Kommunion, wie es bei dieser Gelegenheit üblich ist, die Frage stellte: Glauben Sie an alle Wahrheiten, die uns die Kirche zu glauben vorstellt? Im Laufe der schweren Krankheit im Mai 1843, die ihn an den Rand des Grabes brachte, hatte er auf diese Frage geantwortet. Ich habe niemals daran gezweifelt. Wenn der Diener Gottes auch alle möglichen Prüfungen durchzustehen hatte, die qualvollen Prüfungen, der Glaubenszweifel war ihm erspart geblieben. Voll diesen strahlenden Glaubens empfing er die heilige Wegzehrung am Nachmittag des 2. August und nun vollzog sich jene andere unzerreißbare und unsterbliche Vereinigung zwischen dem Meister und seinem getreuen Knecht. Am Donnerstag, den 4. August um 2 Uhr morgens, nachdem er das Elfenbeinkruzifix an die Lippen geführt hatte, das sein großer Freund Mbale 1817 im Tode küsste, ging Johannes Marie Baptiste Vianney ohne die Schrecken des Todeskampfes zu erleiden ein in den ewigen Frieden. Am Samstag, den 6. August, trauerte nicht nur Ars, sondern die ganze Kirche Frankreichs um ihn. Aber sollte man bei einem solch triumphalen Leichenbegängnis von Trauer sprechen? Nachdem der Sarg langsam durch die Straßen des Ortes gefahren war, wurde er auf dem Dorfplatz zu Häupten der Kirche aufgestellt und hier, kaum fähig seine Ergriffenheit zu meistern, hielt der Bischof von Belle von 300 Priestern und 600 Gläubigen umgeben, dem Pfarrer von Ars die Grabrede. Du, guter und getreuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn, so lautete das Thema. Dieses Wort, sagte der Prälat, sollte, wenn nicht unseren Tränen, so doch unseren Klagen und selbst einer allzu heftigen Trauer Einhalt gebieten. Du guter und getreuer Knecht, dein Tagwerk ist beendet, du hast genug gearbeitet und gelitten. Komm nun und empfange deinen Lohn und den Preis für deine Mühe. Er, der unsere Tränen sah, wäre bereit gewesen, weiterzuleben, aber hat ihn uns denn der Herr nicht so viele Jahre geschenkt? Es ist wahr, wir bräuchten ihn, aber er bedarf der Ruhe. Er hat ein Recht auf den Lohn. Möge er eingehen in die Freude seines Herrn. Diese vorweggenommene Heiligsprechung, 2 Tage nur nach seinem Tode, in der Stunde, da man sich anschickte, die sterbliche Hülle in das Grab zu senken, vollzog der heilige Vater Pius X., der den Pfarrer von Ars, Sossius Meus, meinen Kameraden nannte, in feierlicher Weise zu St. Peter in Rom am 8. Januar 1905. Pius XI. Schrieb den Namen Maria Baptist Vianney Kraft seines unfehlbaren Hirtenamtes am 31. Mai 1925 ein in den Katalog der Heiligen Gottes. Und nun ist die Seele des Pfarrers eingegangen in die ewige Herrlichkeit. M. Monet berichtet in seinem schönen Buch, wie Vianney am 2. Fastensonntag das Evangelium auslegte und das Entzücken der Apostel auf Tabor schilderte, dass sein eigenes Herz mit Jubel füllte bei dem Gedanken, dass wir in der Vision des Himmels die heilige Menschheit Christi erleben dürften. Von der Freude, förmlich verklärt, rief er aus: Wir werden ihn sehen, wir werden ihn sehen. O meine Brüder, habt ihr je darüber nachgedacht? Wir werden ihn schauen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Eine Viertelstunde lang hörte er nicht auf, unter Tränen zu wiederholen: Wir werden ihn sehen. Ein andermal, als es um dasselbe Thema ging, fügte er voll Begeisterung hinzu: Dann werden wir zu ihm sagen: Mein Gott, ich sehe dich, ich halte dich, ich werde dich nicht mehr verlieren, nie mehr. So war für ihn der ewige Besitz Gottes das einzige Ziel, das er während 60 langen Jahren der Mühsal und des Opfers erstrebte. Das Leben des Kindes und des jungen Mannes war bereits geleitet gewesen von den höchsten und selbstlosesten Gedanken. Mehr noch, die 45 Jahre Priestertum, die ganz der Ehre Gottes und dem Heile der Seelen gelebt wurden, um deretwillen er die fürchterlichsten Abtötung auf sich nahm, von brennendem und alles verzehrenden Eifer getragen. Oft und oft hatte er denen, die ihm rieten, sich doch ein wenig Erleichterung zu gönnen, erwidert: Im Paradies werde ich mich ausruhen. Im Paradies, sagt er häufig auf der Kanzel und im Beichtstuhl. Dieser Wunsch, dieses Verlangen ist nun Wirklichkeit geworden. Die Seele des Pfarrers von Ars, bisher den Augen der Welt verborgen, leuchtet nun vor den Engeln in der Sonne der Ewigkeit. Sie wohnt dort oben, bei Gott, der unser Vater ist, bei Jesus Christus, der unser Bruder ist, bei der seligsten Jungfrau, die unsere Mutter ist, bei den Engeln und Heiligen, die unsere Freunde sind, wie er einmal sagte. Es gibt Priester, verriet er auf der Kanzel, die täglich bei der Heiligen Messe den Herrn sehen. War das nicht ein ganz persönliches Geständnis, voll von Geheimnis, ohne die Demut des Heiligen zu verletzen? Nur hatte sein Auge bloß den Widerschein der ewigen Herrlichkeit erhascht, und heute genießt er einen unaussprechlichen Lohn. Die dunklen Wolken haben sich für immer verzogen. Die auserwählte Seele schaut Gott. Sie wird seines Anblicks nie mehr verlustig gehen, nie mehr. Welche Freude, welcher Friede, welche Ruhe nach all den Leiden, Sorgen und Kämpfen im Tale der Tränen. Nichts ist geblieben von all der Mühsal, die sein Leben verzehrte. Der unermessliche Jubel, das ewige Frohlocken ob der Barmherzigkeit Gottes ist nun sein bleibender Anteil. Sie leben von ihrer Rente, sagte er eines Tages lächelnd und meinte damit die guten Heiligen, die im Himmel wohnen. Nun lebt auch er von seiner Rente, dieser Millionär des guten Gottes. Lasst uns, getreulich seinem heiligen Vorbild folgend und von der Kraft seiner mächtigen Fürbitte getragen, alle Mühen und Leiden, alle Opfer und Kreuze mit siegesfroher Vorfreude zu einem Kapital zusammentragen, damit wir unsererseits in den Genuss unserer Rente gelangen.
Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben vom Dr. Francis Troschü in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.